I love this club from the whole of my heart for what we have done.
Hut ab vor den Fans, die hier scharenweise mit waren. Ich habe das Gefühl gehabt, das Stadion war in grün-weißer Hand.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
Diese Emotionen, die haben die Woche ja wirklich geprägt, diese vergangene Woche. Damit sage ich einmal hallo und herzlich willkommen zum Frauenfußball-Podcast in dieser Woche. Nina ist mein Name, für euch eure Hostin hier am Start. Ja, es ist wirklich eine wilde Woche gewesen. Der Transfermarkt geht ab wie nix, Pokalfinale steht an und dann direkt der 21. Spieltag. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich war am Freitag im Zug. Ziemlich überrascht, als dann auf einmal irgendwie 18 Uhr war und ich gedacht habe, warte mal hier, geht ja direkt weiter. Naja, Abschiede, Überraschungen, knapp verpasst Überraschungen, Transfers und große Fragen. Wir haben eine ganze Menge auseinanderzunehmen, aber alles nacheinander. Erst einmal
im Fokus.
Das DFB-Pokalfinale. Was denn sonst? 4:2 gewinnt der FC Bayern München am 1. Mai in Köln im Müngersdorfer Stadion gegen den SV Werder Bremen. Und damit sind die Münchnerinnen jetzt eben nicht nur Meisterinnen, sondern auch Pokalsiegerinnen. Das erste Double der Vereinsgeschichte für die Münchnerinnen. Keine große Überraschung. Sind wir ganz ehrlich, aber trotzdem großen Glückwunsch da an dieser Stelle an die Münchnerinnen und natürlich auch an alle Fans, aber vor allen Dingen eben ans Team. Und auch wenn das keine große Überraschung gewesen ist, sind da wirklich echt schöne Geschichten mit drin. Und die gehen wir jetzt mal durch. Erstmal die Stimmung drumherum. Um das komplette Müngersdorfer Stadion drumherum, auch was die Werbung in der Stadt anging. Mega, mega schön. Tolles Wetter, es war wirklich wahnsinnig warm. Die Leute waren gut drauf. Vorher natürlich wieder dieses Turnier, was da immer stattfindet morgens und dann eben das Programm, das um 11.11 Uhr losgeht. Wirklich, wirklich schön. Irgendwie auch gefühlt ein bisschen entspannter als in den letzten 2 Jahren, habe ich das Gefühl. Aber das kann auch einfach nur mein Eindruck gewesen sein, weil ich mich vielleicht auch einfach ein bisschen mehr daran gewöhne. War auf jeden Fall richtig schön, irgendwie euch alle da zu sehen und wirklich viele Leute zu sehen, die richtig, richtig Bock drauf hatten und die eben nicht so ein, ohne groß viel Vorwissen reingehen, sondern wirklich Fans vom Fußball der Frauen. Nicht, dass ich andere ausschließen würde, unbedingt kommt auf jeden Fall weiter, aber es ist trotzdem irgendwie nochmal schön, dieses extra Interesse da zu sehen, weil das eben auch zeigt, dass eben das Interesse einfach steigt und dass mehr Leute sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen. Das war schon mal richtig toll. Zweitens, die Stimmung dann im Stadion. Halleluja, waren die BremerInnen laut. Das sage ich jetzt nicht nur wegen der grün-weißen Brille, ich habe auch mit anderen Leuten geschrieben, die irgendwie meinten, yo, also die auch teilweise geguckt haben von zu Hause aus und mir dann geschrieben haben, sag mal, ich höre eigentlich nur die Werder-Fans, was ist denn da los? Und ja, das war von vornherein auch wirklich so, also direkt auch bei der Teamvorstellung, also bei den Aufstellungen, da hat man direkt gehört, die Werder-Fans, die sind da so laut dabei gewesen. Es gab vielleicht so eine Situation im Spiel mal, oder während des Spiels, wo die Münchnerinnen ein bisschen lauter geworden sind, fand ich zumindest. Aber auch da natürlich die Unterstützung auf jeden Fall am Start. Was die Unterstützung der Fans angeht, da hat auch Thomas Horsch, der Trainer der Bremerinnen, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz lobende Worte gefunden.
Hut ab vor den Fans, die hier scharenweise mit waren. Ich habe das Gefühl gehabt, das Stadion war in grün-weißer Hand und das hat uns sehr geholfen. Das hat die Mannschaft durch diese schwierigen Phasen auch immer wieder getragen.
Ja, das hat man gemerkt. Der Impact war auf jeden Fall da. Ich meine, die Münchnerinnen haben super früh schon 2:0 geführt. Da hat man schon fast gedacht, boah, das wird jetzt eine Machtdemonstration, alles klar. Aber eben die Bremer Fans haben nicht aufgehört. Und kurz vor der Halbzeitpause haben die Bremerinnen dann eben wirklich den Anschlusstreffer erzielt. Da waren die Münchnerinnen nicht besonders happy drüber, auch eine Lea Schüller nicht, die das nach dem Spiel auch gesagt hat.
Ist natürlich irgendwie so dumm, ehrlich zu sein, dass man dann vor der Halbzeit nochmal ein Tor kassiert, obwohl man so dominant eigentlich ist.
Die Stimmung war dann nicht so richtig super, sage ich mal, aber vielleicht wirklich hat es ja nochmal diesen Aufschwung dann gegeben. Aber ich fand es auch ganz interessant, weil ich eben diese Psychologie dahinter auch so spannend finde, was das dann mit dem Team eben macht. Deswegen habe ich auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel Alex Strauß gefragt, wie die Situation in der Halbzeitpause war und wie er damit umgegangen ist.
To be honest, I don't think you would have been in the trainer cabine just after the referee blew the whistle for the first time. We were very annoyed and pissed with what we did, and I needed a couple of minutes to calm down because it was so unnecessary.
Ja, da hat er erstmal ein paar Minuten gebraucht, um runterzukommen, und hatte dafür aber auch, hat er dann auch noch gesagt, wirklich ein tolles Team an der Seite, und danach sind sie ins Konstruktive gegangen und haben dann geschaut, wie es weitergehen kann. Bevor wir da auch weitermachen, Thema Fans und Stimmung im Stadion, auch noch ein ganz wichtiges mit dazu. Das Spiel ist mal wieder ausverkauft gewesen und hat auch einen neuen Rekord aufgestellt fürs DFB-Pokalfinale. 45.146 Tickets sind verkauft gewesen. Das Stadion hat sich total gefeiert. Es war wirklich richtig, richtig schön. Aber es waren wirklich sau viele Plätze leer. Super viele No-Shows. Und ich meine, damit rechnet man ja und plant man ja auch immer 5% der Leute, die eben Tickets holen, die dann einfach nicht kommen, weil sie krank werden, weil doch was dazwischen kommt. Man kennt das, ne? Aber das fand ich schon wirklich doll. Also waren wirklich viele Reihen auch leer und viele, also so viele Plätze auch zusammenhängt und so weiter. Ich weiß nicht, was da los gewesen ist. Vielleicht haben die sich alle auch in die Fanblöcke gequetscht oder Firmen haben Tickets gekauft en masse, die sie dann nicht losgeworden sind oder so. Das fand ich wirklich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Super schade auch, weil das Bild dann natürlich irgendwie einfach ein blödes ist, wenn man sagt, yo, ausverkauft, neuer Rekord, und so, dann guckt man sich und denkt sich so, sieht jetzt aber nicht so wahnsinnig gut besucht aus. Also wenn ihr da eine Ahnung habt, vielleicht wart ihr auch welche von denen, die Tickets hatten und nicht hingegangen sind, warum auch immer, schreibt da wirklich sehr, sehr gerne an @frauen.fußball.podcast oder direkt hier in die Kommentare in eurer Podcast-App. Das geht ja auch. Damit sind wir beim dritten Thema. Wir haben schon so ein bisschen angeteased, die Tore. 4:2 ist das Spiel ausgegangen, also eine ganze Menge Tore, und diese zwei Tore für Bremen, die waren ganz besonders.
Zwei Tore gegen Bayern, das waren die ersten beiden Tore, die ich live gegen Bayern erlebt habe.
Ganz genau, Werder trifft nämlich erstmals seit November 2018, also seit 6,5 Jahren, wieder gegen den FC Bayern München. Und das erste Mal doppelt seit Mai 2018, also seit 7 Jahren dann. Das ist schon ganz schön doll, und deswegen eben 2018, da war Thomas Horsch auch noch gar nicht Trainer bei den Bremerinnen, deswegen sind es eben seine ersten beiden Tore gegen Bayern. Und das erste davon eben, ne, wie gesagt, zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt, kurz vor der Halbzeitpause. Das zweite Tor für München war dann, das war ein bisschen witzig, zum Abpfiff quasi, ein perfekter Freistoß wirklich von Larissa Mühlhaus. Da hat es auch nochmal das Nebelhorn gegeben, und in dieses Nebelhorn haben dann die Münchnerinnen ihren Titel gefeiert und ihr, also ja nicht nur den Pokalsieg, sondern ihr Double. Und das war dann schon irgendwie ein ganz witziges Bild, dass da noch die Torhymne von Werder lief und die Münchnerinnen da unten halt diesen Titel feiern. Das war schon sehr, sehr irre. Bei den Münchnerinnen sind die Tore unter anderem von Caro Simon gewesen, das 2:0. Und alle anderen drei Tore von Lea Schüller, die damit einen Hattrick geschnürt hat. Und also kein lupenreinen Hattrick, aber halt Dreierpack. Und das ist der erste Dreierpack seit 2002 in einem Pokalfinale. Irre. Lea Schüller, auch insgesamt tolle Entwicklung genommen, meint auch Alex Strauss.
When the crunch time came, she stepped up and she scored important goals. This is very important. This is a big step in Lea Schüller's career. Now she scores the goals that decide the games. Maybe that in some parts of this progress over these 3 years have taken away one or two or three goals from her in the season. But I think in the long run, she will be a much more complete player than she was 3 years ago. She's amazing. And yeah, amazing person as well.
Da sind sie doch schon wieder, die Emotionen. Das finde ich auch wirklich interessant, wie Alex Strauss da eben über eine Lea Schüller spricht, die sich weiterentwickelt hat, die kompletter geworden ist, die vielleicht auf dem Weg dahin, sind ihr vielleicht 1-2 Tore sozusagen geklaut worden, hat er gesagt. Aber on the long run, also in der Zukunft, für die Zukunft, wird ihr das deutlich mehr bringen. Und damit sind wir dann auch schon beim vierten Punkt, die Spielerinnen. Da gibt's wirklich einige Storys auch zu erzählen. Bernilla Harder und Titel zum Beispiel. Das ist ein Ding. Seit 2014 hat sie jedes Jahr einen Titel geholt. Das ist total irre. 2024, 25 jetzt eben das Duo mit den Münchnerinnen. Das Jahr davor Meisterin geworden mit München. 2022, 23 WSL gewonnen in England und den FA Cup. Die beiden Jahre davor auch. Und 2021 den League Cup noch mit dazu. in den Jahren vorher von 2017 bis 2020 viermal in Folge das Double mit Wolfsburg geholt und im Jahr davor schwedische Meisterin geworden, die beiden Jahre vorher schwedische Pokalsiegerin geworden. Also seit 2014 jedes Jahr ein Titel für Pernille Harder. Das ist ultra beeindruckend. Eine andere Spielerin, die nicht ganz so viele Trophäen bei sich im Schrank hat, aber trotzdem auch eine sehr, sehr schöne Geschichte geschrieben hat, finde ich, so insgesamt jetzt in der Woche, da schon mal einen kleinen Ausblick auf die Bundesliga, Michelle Ulbrich. Werders Rekordspielerin, die ausgeliehen worden ist an München, hat Finalminuten bekommen gegen ihren Stammverein. Das ist schon mal richtig schön. Und hier schon mal ein Ausblick auf die Bundesliga. Sie hat ein Tor gemacht in ihrem Startelfdebüt für den FC Bayern München. Dann eben in der Bundesliga gegen Jena. Für Werder hatte sie in der Saison schon zweimal getroffen. Aber auch das irgendwie mega, mega schön. Aber da sieht man eben auch, also wenn man sich die Spielerinnen anguckt, bei den Münchnerinnen eben Clara Bühl, Alara Schittler, Pernille Harder, Tuva Hansen, Jovana Damjanovic, Lea Schüller hatten wir jetzt gerade eben auch schon, Julia Gewinn und so weiter und so fort. Und wenn man dann eben Werders Kader sieht, da ist schon ein Unterschied. Und den hat auch Thomas Horsch dann nach dem Spiel nach dieser Niederlage eben aufgezeigt.
Ich glaube, nur Caro Simon ist keine Nationalspielerin, glaube ich, als in der Startformation, wenn ich richtig informiert werde. Bei uns spielt eine 18-Jährige aus Nienburg, die Hälfte der Saison in der Regionalliga Nord gespielt hat, spielt von Anfang an hinten rechts und auf der linken Seite spielt jemand, der im Dezember noch in Amerika im College war. Also so, und wir haben unsere beste Spielerin an Bayern München abgegeben. Von daher wissen wir schon, wie wir hier angetreten sind.
Ja, und eine Caro Simon, die Thomas Sorsteier genannt hat, die war ja auch mal Nationalspielerin gewesen, also hat da auch schon Spiele abgeliefert. Für eine Spielerin in seinem Kader hat er aber auch nochmal ein extra Lob.
Wir hatten eine Leidenschaft, wir hatten eine überragende Torhüterin im Tor, die im ganzen Spiel uns im Spiel gehalten hat.
Ja, und da sind wir dann auch beim nächsten Punkt, der Peng-Counter. Halleluja! Die hat da Paraden rausgehauen. Es ist wirklich unglaublich. Mindestens 8 wirklich krasse. Und wie sie dann auch mitspielt natürlich. Ihr wisst, dass ich großer Fan von Livia Peng bin. Aber das kann man wirklich nicht oft genug sagen, wie sie da eben gegen auch fantastische Abschlüsse der Münchnerinnen so gute Reaktionen gezeigt hat und so tolle Paraden gezeigt hat. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Wir haben jetzt Thomas Horsch schon ein paar Mal gehört. Einmal wollen wir ihn aber auch noch hören, denn er hat sich auch zu seiner Zeit nach Werder Bremen geäußert. Er ist ja auch einer der vielen TrainerInnen, die ihren Verein zum Ende der Saison jetzt verlassen werden. Und was er da macht?
Das ist noch offen. Es war ein schöner Abschluss in der Pokalsaison. Ich sehe das immer noch nicht als Abschluss, weil wir noch 2 Bundesligaspiele zu gehen haben. Aber das war der Abschluss einer richtig geilen Pokalreise. Viel mehr war dann auch nicht drin, weil am Ende ist es einfach auch eine super Truppe, auf die wir da getroffen sind. Und das ist schon in Ordnung, dass der Pokalsieger Bayern München heißt.
Gar keine Frage, das ist völlig in Ordnung. Und das ist also völlig gerechtfertigt, dass die Münchnerinnen diesen Titel geholt haben. Alles andere hätte auch wirklich sehr dolle überrascht. Das haben wir von vornherein auch schon gesagt. Aber Thema Bayern, auch nochmal anknüpfend an unsere vergangene Folge. Da haben Camila Benchop, die jetzt zu Gast gewesen ist, und ich sehr viel über München gesprochen. Und da habe ich ein paar Kommentare bekommen von wegen, Lob bei den Bayern, klar machen die gute Arbeit, aber international reisen sie halt nichts. Und das ist bei dem Kader das Bare Minimum. Und da sage ich so, irgendwie kann man da gerade wirklich nichts richtig machen. Weil wenn man die Münchnerinnen kritisiert, dann heißt es, jetzt sei doch mal nicht so picky. Die sind einfach krass, die hauen da sonst sowas für krasse Leistungen raus. Aber wenn man sie lobt, eben für diese tolle Leistung und tolle Arbeit ja auch hinter dem Team auf dem Platz, dann heißt es, ja, aber international passiert da halt wenig. Champions League für das Finale raus, da sollte mehr drin sein. Und natürlich stimmt beides irgendwie, aber das kann man doch auch genauso sehen. Und vor allen Dingen eben, da dann auch wieder Alex Strauß, was Camila uns ja gesagt hat, im Kopf behalten, it's a process. Und genau das hat Strauß auch nach dem Pokalfinale jetzt nochmal betont.
I will not bet against any team than against Bayern for the next season in those things. And I just not put pressure on anybody. It's because I know from effect over 3 years, it's also things from the outside that affects if you go all the way.
Also Leute, alle mal ein bisschen runterkommen. Die leisten da einfach gute Arbeit in München. Das kann man so anerkennen und man kann trotzdem auch gespannt sein, hey, mehr Potenzial auch noch international. Und damit, jetzt anknüpfend an diesen O-Ton, würde ich mal zu meinem 5. Punkt kommen. Alex Strauß. Was ist denn das bitte für ein geiler Typ? Ich ärgere mich gerade total, dass ich da nicht mehr hinterher gewesen bin, so was Pressekonferenzen und so weiter und so fort angeht, weil der so toll erzählen kann. Also vielleicht wisst ihr das auch schon alle und ich habe einfach da noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt, außer eben so kurze O-Töne eben immer nur vor den Spielen oder nach den Spielen, was man dann bei Magenta zum Beispiel sieht. Aber wenn man ihn auch so über so eine komplette Pressekonferenz mal erlebt, das ist schon wirklich cool. Also wie der auch Dinge formuliert und jetzt gerade auch eben beim Pokalfinale, boah, ist der emotional geworden.
What can I say? It's a bit emotional, I must say. Now we're going to play Jena, we're going to play Essen, of course. But it's still, we feel a little bit it's the end of the road, what we did here. And it was good, wasn't it?
Also ich sag mal so, ich habe richtig dolle Gänsehaut. Das klingt fast wie aus einem Film, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, es ist eben the end of the road. Also bald ist es vorbei dann eben seine Zeit beim FC Bayern München. Er hat jetzt noch gesagt, 2 Spiele sind es noch, die so zu spielen haben. Jetzt ist eben 1 dieser beiden Spiele auch schon rum. Und über all das, was sie da geschafft haben in diesen 3 Jahren, 3 Meisterinnenschaften, einmal der Pokalsieg, darüber hat er auch gesprochen. Das fand ich auch sehr interessant. Das würde ich auch gerne mit euch teilen.
3 years, it's a lot about being relieved, to be honest, because the expectation sometimes is huge on us. It was unreasonable sometimes, I think, because you always compare us to the logo, you compare us to what the Bayern München man has done for 30, 40, 50 years. We have not. I always said that we need to create our own legacy.
Und das finde ich so krass, weil, ja, na klar, es wird dann so ganz oft so, ja, schon wieder die Münchnerinnenmeisterschaft, aber das ist eben so immer verbunden mit der Vormachtstellung auch des Männerteams. Und dieser Punkt, we need to create our own legacy, ist ein richtig, richtig guter. Und da müssen dann eben auch die Beobachtenden von außen, vor allen Dingen auch viele eben, die jetzt neu erst reinkommen sozusagen in den Fußball der Frauen, das eben immer auch mit auf dem Schirm behalten. Und ich finde aber, dass gerade er in diesen letzten Jahren mit dem FC Bayern München das geschafft hat, eben so eine Legacy zumindest mal zu starten, den Aufbau dieses Vermächtnisses zu starten. Und da eben ist dann noch die Frage, wo geht's weiterhin? Eben mit internationalen Titeln maybe auch. Fand ich wirklich sehr, sehr interessant und ist dann natürlich echt bitter, dass er jetzt in diesem Zeitpunkt geht, für alle, die es mit dem FC Bayern halten. Aber er hat eben auch seinen Wechsel nochmal genauer erklärt, weil er ja so ein bisschen, ja, das nicht so ganz klar ist, wieso. Bisschen persönliche Gründe sind wohl schon so durchgesickert. Und auch da ist er wirklich nochmal sehr emotional gewesen, als er nochmal über seinen Abschied gesprochen hat.
Very often when things change in a club like Bayern and in most clubs at that level, it's because something goes wrong. And if you look at my track record, when I came to Bayern, I came from winning championships where I was before. I think I look for the right moment where I can leave my friends behind, being proud of what I leave behind for the next one, make it a better place than it was. And it's also for me in my development and my growth. I also need those impulses. I also need a challenge to see how I can be sharp and all of this. I love this club from the whole of my heart for what we have done. And I want my legacy to be good. And I think it is.
Das würde ich mal unterstreichen. Sein Vermächtnis ist auf jeden Fall ein gutes. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin ganz schön baff. Ich bin auch selber sehr emotional irgendwie angefasst worden davon, weil ich das immer irgendwie toll finde, wenn man da so einem Club so verbunden ist. Und dann ist es vielleicht ein Club, von dem ich gar nicht mal so sehr Fan bin, aber das auch so zu teilen und zu zeigen, finde ich richtig, richtig toll. Also an dieser Stelle auch nochmal großen, großen Glückwunsch an den FC Bayern München für die Arbeit, die sie geleistet haben mit Alex Strauß zusammen, an euch alle da draußen, die es mit dem FCB halten, zu dieser tollen Saison, aber auch nochmal ganz, ganz großen Glückwunsch an den SV Werder Bremen für diese wirklich tolle, tolle Pokalsaison, die sie hingelegt haben. Die Fans, die dieses Team so toll unterstützt haben und auch dieses Team, das einfach so toll ist zu beobachten, wie die da eben gemeinsam auf dem Platz gestanden haben und sich gegen diese Übermacht sozusagen der Bayern gestellt haben und danach einfach so, so schön zusammen gefeiert haben. Das war wirklich, wirklich toll.
Das war der Spieltag.
Der 21., der vorletzte Spieltag in dieser Bundesliga-Saison 2024-25. Vorletzter Spieltag, das heißt eben auch, dass einige Teams ihre jeweils letzten Heimspiele spielen. Und nicht nur einige Teams, sondern auch einige Spielerinnen. Die großen Abschiedsrunden haben begonnen. So zum Beispiel bei der SGS Essen, wo Markus Högner ja unter anderem den Verein verlassen wird, der Trainer. Der hat zum Abschied keine Gala geschenkt bekommen. Relativ maues 0:0 gegen den SC Freiburg. Aber nicht nur Markus Högner ist da verabschiedet worden, sondern auch Kirsten Schlosser, die nach 38 Jahren bei der SGS Essen jetzt also geht. Als Spielerin und Co-Trainerin ist sie da gewesen. In der Bolz-Tribüne gibt es einen ganz schönen Artikel von Lisa Seiler. Also den verlinke ich euch in den Shownotes. Schaut da auf jeden Fall nach, wenn ihr da mehr zu Kirsten Schlosser noch erfahren wollt. Sehr emotionale Bilder hat es da auch gegeben. Von der SGS Essen gehen wir rüber nach Potsdam. Turbine verabschiedet sich aus der Bundesliga und auch das halbe Team. Und darunter eben auch Legenden. Also es sind, glaube ich, mittlerweile deutlich mehr als 11 Spielerinnen, die diesen Verein verlassen werden. Und unter diesen Spielerinnen sind zum Beispiel eine Vanessa Fischer, die seit sie 13 ist, seit 14 Jahren also, bei Turbine Potsdam gespielt hat. Eine Jenny Kramer, seit sie 15 ist, mit kurzer Unterbrechung, also auch so insgesamt 13 Jahre bei Turbine gespielt. Viktoria Schweim, seit sie 16 war, also 11 Jahre für sie auch bei Turbine Potsdam. Das ist schon richtig heftig. Und bei keiner dieser Spielerinnen ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme am Dienstag klar, wo sie hingehen werden. Der Abstieg in die zweite Bundesliga schmerzt dieses zweite Mal für Turbine also wirklich umso mehr. Sie haben jetzt am Wochenende 0:4 gegen Wolfsburg verloren und da habe ich beim Kicker und bei Soccer Donner auch gelesen, dass Turbine nur sich gut verkauft hat und ein Debakel verhindert hat. Und das finde ich schon wirklich sehr bezeichnend, wenn man bei einem 0:4 sagt, ein Debakel verhindert, wenn das bei anderen Vereinen ein Debakel wäre. Nun denn. Wo wir gerade eben schon bei Freiburg waren, da bahnt sich gerade auch ein größerer Umbruch an. Also wir führen jetzt hier beide Themen sozusagen zusammen. 9 Spielerinnen, auch darunter eben echte Größen, verlassen den Verein. Hasrit Kayikci zum Beispiel, Cora Zikai, Raffaella Borgrefe und ja auch Trainerin Theresa Merck. Nach einer wirklich stabilen Saison, aktuell sind sie auf Platz 5, die beste Platzierung übrigens seit 2017-18, also seit 7 Jahren, steht da jetzt ein Umbruch an. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin mir ziemlich sicher, dass Freiburg das machen wird. Mit Alena Biens und Luca Birkholz sind schon 2 große Talente mit an Bord, die bei Freiburg ihre nächsten Schritte gehen können, auf die ich wirklich auch sehr, sehr gespannt bin. Und Spielerinnen wie zum Beispiel eine Ali Gudorf bleiben ja auch. Und ich glaube, in Freiburg macht man insgesamt wirklich gute Arbeit. Wenn jetzt tatsächlich Nico Schneck, der zuvor Co-Trainer war, aber auch während des Mutterschutzes die Cheftrainerin-Position von Theresa Merck übernommen hatte, wenn der also wirklich diesen Cheftrainer machen sollte, dann kennt der das Team ja auch schon. Und er hat da schon einen richtig guten Job geleistet in Vertretung für Theresa Merck. Also bei Freiburg bin ich ehrlich, da mache ich mir keine großen Gedanken, dass das irgendwie Dollar abstürzen sollte. Die haben einen guten Blick auch für junge Talente, von denen sie sicher noch einige holen werden, auch hochholen werden aus der eigenen Jugend. Da bin ich wirklich eher freudig gespannt darauf, auf diesen Umbruch, als jetzt so, oh, meine Güte. Aber ja doch, ein bisschen, oh, meine Güte war auch dabei, als ich dann gesehen habe, eben wie viele Spielerinnen sie auf einmal verabschieden. Da hat mir auch, ich weiß leider gar nicht mehr, wer das von euch geschrieben hatte, jedenfalls jemand geschrieben, ja, dass das ganz gut ist, dass das vor der Aufnahme passiert ist, also am Montag rausgegeben worden, diese Info. Und wir sind beim nächsten Umbruch, nämlich bei Frankfurt. Auch die Eintracht sagt groß Bye-Bye. Und da hat Mascha mich mal gebeten, das genauer zu beleuchten und einzuordnen. Also los geht's. 6 Abgänge stehen bisher fest und es war auch wirklich ziemlich emotional beim letzten Heimspiel dagegen Hoffenheim. Carlotta Wamser, Anna Ehling, Sophie Nachtigall, Stina Johannes, Barbara Dunst und eben auch Tanja Pawolek werden den Verein verlassen. Das ist schon ganz schön emotional. Also eine Stina Johannes, das ist ja schon ein bisschen länger bekannt, aber bei ihr echt krass nur bei der Eintracht in die Nazio geschafft. Barbara Dunst, klar, jetzt gerade verletzt, aber seit 2019 in Frankfurt, 6 Jahre lang, eben erst beim ersten FFC, dann bei der SGE. Und eine Tanja Pawolek, boah, die Kapitänin, 9 Jahre in Frankfurt gewesen, auch da erst beim ersten FFC, dann eben auch mit bei der SGE diese Fusion mitgemacht. Total irre. Und Halleluja hat die sich verabschiedet vom Stadion am Brentanobad mit einem Sonntagsschuss zum 3:1 Endstand das war echt völlig irre. Und also ja, ich lieb sowas einfach total. Und wer da nicht irgendwie ein bisschen Gänsehaut oder Tränchen in den Augen hatte, der hat den Fußball nie geliebt. Ich sag's euch, das kannst du doch nur toll finden, ey. Ach, ganz, ganz schön. Und na klar, auch da jetzt das Einordnen, ne, da sind große Namen dabei. Auf jeden Fall. Aber im letzten Jahr war es ja nicht anders gewesen. Also da haben wir auch schon gedacht, Frankfurt, großer Umbruch. Virginia Kirchberger zum Beispiel, eine Verena Henscher, Valentina Limani, eine Kara Bösel auch, die gegangen sind. Und wie haben sie es gelöst? Richtig stark. Also da habe ich wirklich keine großen Sorgen, dass das irgendwie bei der Eintracht ein großes Problem werden sollte. Die haben einen unfassbar guten Kader. Freigang hat noch einen Vertrag bis 2027. Nico Arnautis, der Trainer, macht einen Top-Job, integriert neue Spielerinnen super, verbessert sie auch. Und mit Ereleta Memeti ist schon mal mindestens ein Top-Transfer bekannt geworden. Ich finde, es sieht schon echt gut aus, zumindest in der ersten Reihe fürs internationale Geschäft, das sie ja erreicht haben. Braucht es aber dann doch mehr Qualität noch in der Breite. Also da bin ich sehr gespannt, wen man da noch verpflichten kann, wen man vielleicht auch aus der eigenen Jugend noch hochzieht und wer dann mehr Spielzeit bekommen wird auch. Aber ja, ich mache mir da wirklich bei der Eintracht, natürlich, wahrscheinlich werden sie jetzt in der nächsten Saison dann total verkacken, wenn ich das jetzt hier so jinxe. Aber das würde ich mal in Kauf nehmen, weil ich nicht glaube, dass das so kommen wird. Also da leistet die Eintracht schon wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Thema international, da spielen sie auf jeden Fall. Mit dem 3:1 gegen Hoffenheim, Doppelpack Anjomi, Anschlusstreffer Selina Cerci und dann das 3:1 eben von Tanja Pawolek. Mit dem 3:1 gegen Hoffenheim, Doppelpack Anjomi, Anschlusstreffer Selina Cerci, 3:1 daneben von Tanja Pawolek, dieser wunderschöne Treffer, ach meine Güte. Ja, mit diesem 3:1 jedenfalls kann die SGE nicht mehr von Leverkusen eingeholt werden und hat auf jeden Fall den dritten Platz sicher, auch wenn Leverkusen eben 1:0 gegen Leipzig gewonnen hat. Frankfurt kann sogar noch den direkten Einzug in die Champions League schaffen. Der Showdown, den gibt's dann also am letzten Spieltag. Es ist ja so, die ersten beiden in der Bundesliga, die schaffen den direkten Sprung in die Champions League und die Drittplatzierten müssen nochmal in die Qualifikationsrunde. So, und damit fehlen uns dann nur noch die beiden Pokalfinalistinnen, um diesen 21. Spieltag abzurunden. Und die haben aus diesem Pokalfinale vor allen Dingen eine Sache mitgenommen.
Muskelkater wahrscheinlich. Ja, das ist, finde ich, ist das einzig Unglückliche, dass das jetzt so ein Donnerstagtermin ist, wo wir am Sonntag dann schon wieder spielen.
Ja, damit hatte Thomas Horsch, der Bremer Trainer, auf jeden Fall recht. Ob es ein Muskelkater oder eben auch ein Kater bei seinen Spielerinnen waren. Das sei mal dahingestellt, aber es ist natürlich wirklich bitter, wenn man so einen relativ kurzen Zeitraum nur hat. Da ist schon ein bisschen drauf geachtet worden, wer da zum Beispiel am Sonntagabend gespielt, die Münchnerinnen am Montagabend. Aber trotzdem, finde ich, hat man da schon so ein bisschen die Trägheit gesehen bei den Bremerinnen, auch nochmal einige Spielerinnen dann verletzt. Sie verlieren 1:2 gegen den ersten FC Köln. Verlieren eben auch noch Lara Schmidt. Das Spiel ist lange ausgeglichen gewesen. Erst sehr, sehr spät machen die Kölnerinnen eben dieses 2:1, die wirklich mutig gespielt haben und Peng auch mal wieder zu klassischen Peng-Paraden gezwungen hat. Für Köln ist das der zweite Sieg der Saison tatsächlich erst. 1:0 hat es schon mal gegeben gegen Turbine Potsdam. Für Werder sicherlich nicht ganz so super, dass man eins der wenigen Teams ist, neben Turbine, das einzige Team, die gegen Köln verloren haben. Aber auch die Bayern haben sich schwer getan im Tabellenkeller. 1:0 gegen Jena in der 88. Spielminute erst. Also Jena hat denen das wirklich richtig schwer gemacht. Und was ich so beeindruckend fand, über die komplette Saison hinweg natürlich, aber auch in diesem Spiel nochmal ganz besonders, wie die Jenerinnen sich da gegenseitig unterstützen auf dem Platz. Das war so fantastisch zu sehen, dass da immer 2, 3 Spielerinnen direkt zur Stelle waren. Wenn die eine mal diesen Zweikampf vielleicht nicht geschafft, zack, direkt die nächste dran. Das war schon wirklich toll. Von daher, ich hätte denen auch wirklich diesen Punkt, dieses Unentschieden echt gegönnt. Aber die Story zum 1:0 eben, hatte ich ja schon erzählt, ist dann schon auch eine wirklich schöne. Michelle Ulbrich eben im Winter von Werder an München ausgeliehen, in ihrem ersten Startelf-Einsatz dann für den FCB mit ihrem ersten Tor. Ist schon echt ganz schön. Bitter für Jena, die mit dieser Niederlage wieder hinter Köln stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz.
Und sonst so?
Wir schauen natürlich auch kurz noch auf die zweite Bundesliga. Da haben die Unionerinnen sich mal eben so am ersten FC Nürnberg vorbeigeschlichen und sind jetzt als Aufsteigerinnen direkt auf dem ersten Tabellenplatz. Also, dass sie in die erste Bundesliga auch wieder aufsteigen, gerade erst aus der Regionalliga in die zweite aufgestiegen, das steht schon fest, aber sie können es jetzt eben auch möglicherweise als Meisterinnen schaffen. Transfer-News, die hatten wir ja jetzt schon quasi. Eine laufend aktualisierte Übersicht, die gibt's bei der Bolz-Tribüne zu sehen. Die findet ihr also auf jeden Fall in den Shownotes. Checkt das mal aus und sagt auch da immer Bescheid, wenn mal was durch die Lappen geht sozusagen. Das war's dann aber auch mit den zumindest für einige guten Nachrichten. Vielleicht waren das für die einen oder den anderen von euch auch schon negative Nachrichten. Aber wir haben zwei wirklich noch bittere Dinge auf der Liste. Und zwar ist in Mexiko eine Spielerin, das Mazatlán FC, für 6 Jahre gesperrt worden. Wegen Spielmanipulation. Der mexikanische Fußballverband hat am Dienstag vergangener Woche das Urteil bekannt gegeben, nachdem die Beweise gesichtet worden sind und eben auch die Möglichkeit eines Verhörs eben gegeben worden ist, hat man beschlossen, diese Spielerin 6 Jahre lang auszuschließen von jeglicher Aktivität, die irgendwie im Zusammenhang mit professionellem Fußball steht. Also sportlich, administrativ oder repräsentativ für Spielerinnen. Es werden da keine Namen genannt, aber es soll wohl um die Kapitänin des Mazatlán FC gehen, Diana Garcia. Der Verein selbst, der erkennt das an und unterstützt auch das Urteil. Von Mexiko geht's nach England mit sehr, sehr schlimme Nachrichten. England schließt nämlich Transfrauen aus dem Fußball aus. Es geht also weiter mit der Ausgrenzung von Transpersonen, insbesondere von Frauen, in England. Es gibt ja ein Urteil des britischen Supreme Courts zum Gleichstellungsgesetz. Da ging es erst um den Zugang zu Toiletten. Und laut diesem Urteil seien eben nur Personen mit XX-Chromosomen Frauen und dürften entsprechend Frauentoiletten besuchen. Und ja, jetzt zieht's eben auch in den Fußball. Der englische Verband FA hat entschieden, dass eben Transfrauen nicht mehr bei Frauen mit in Teams mitspielen dürfen. Die Regelung gilt ab dem 1. Juni. Der schottische Verband hat vorher auch schon so eine Regelung eingesetzt sozusagen. 20 Transfrauen soll es wohl geben im Amateurbereich, im professionellen Bereich nicht. Die dürfen jetzt eben nicht mehr mit ihren Teams zusammenspielen. Und es wird einfach nur noch schlimmer, wenn man sich dieses Statement durchliest vom britischen Fußballverband. In dem schreiben sie, Zitat, wir verstehen, dass dies schwierig sein wird für Menschen, die einfach nur das Spiel, das sie lieben, in dem Geschlecht spielen wollen, mit dem sie sich identifizieren. Ja, offenbar ja nicht. Also, das ist so gemein einfach, finde ich, Transfrauen auszuschließen aus dem Sport, den sie lieben und dann aber zu sagen, wir verstehen das, dass es euch schwierig fallen wird. Ja, Leute, was ist denn das? Wo kommen wir denn dahin? Also, ich finde es so, so krass, in welche Richtung wir uns gesellschaftlich alle insgesamt schon wieder bewegen und wie man das in anderen Ländern schon sieht. Passt auf euch auf, passt auf eure Transfriends auf. Und seid laut, gebt den Raum. Wenn man eine Frau ist und Transfrauen sind Frauen, dann soll man auch die Möglichkeit haben, eben wie die FA das ja schreibt, in das Spiel zu spielen, das man liebt, in dem Geschlecht, in der Geschlechtskategorie, mit der man sich identifiziert. Also, Liebe geht raus an alle Transfriends, HörerInnen. Wir sehen euch, haben euch lieb und hoffen, dass das in Zukunft nicht alles noch schlimmer wird. An der Stelle will ich auch auf jeden Fall nochmal die aktuelle Folge Becker und Pfeiffer empfehlen, wo sie auch genau über diesen Beschluss sprechen. Liebe geht auch an euch raus. Und die Folge findet ihr natürlich wie alle anderen Links zu den News hier auch in den Shownotes.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Der letzte Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Spieltag Nummer 22. Alle Spiele am 11. Mai um 14 Uhr. Und wer jetzt sagt, die ersten 3 Plätze stehen ja schon quasi fest, Meisterinnenschaft steht fest, der Abstieg steht fest, was zeugen da noch? Ja, es geht immer noch um die Vizemeisterinnenschaft und eben auch um die Frage, wer es direkt in die Champions League schafft oder wer über das Quali-Turnier gehen muss. Da schauen wir ganz besonders auf den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Und der VfL Wolfsburg, der hat eine ziemlich harte Pille zu schlucken. Oh wow, der Wortwitz war nicht nicht gewollt, ganz ehrlich. Ich habe das gerade beim Sprechen so gemerkt, wow, wo geht's denn hier jetzt gerade hin? Der VfL Wolfsburg empfängt Bayer 04 Leverkusen. die stehen ja auf dem 4. Platz. Also das könnte nochmal wirklich ein ganz enges Rennen werden. Eintracht Frankfurt bekommt es mit RB Leipzig zu tun, die jetzt 6 Spiele in Folge nicht gewonnen haben. Maybe wird das da deutlich. Also die Chancen stehen gut für die Eintracht, da direkt die Champions League Quali zu machen. Für Wolfsburg wäre das natürlich ultra bitter. Also auf diese beiden Partien bin ich super gespannt. Außerdem haben wir noch den SC Freiburg gegen den SV Werder Bremen, die TSG Hoffenheim gegen Carl Zeiss Jena und den 1. FC Köln gegen den 1. FFC Turbine Potsdam. Da wird es also auch noch ein paar Verabschiedungen geben. Außerdem erwartet uns in der kommenden Woche Gewusel auf dem Transfermarkt. Natürlich wird das alles noch weitergehen. Und hier bei uns in der nächsten Woche ein Interview mit Sophia Kleinherne. Ja, das haue ich jetzt einfach mal gerade schon so raus. Gebe aber dazu auch die Info direkt mit. Wir zeichnen vor dem Spieltag auf, weil nach dem letzten Spieltag die Spielerinnen natürlich alle den Urlaub auch wollen. Aber trotzdem, haut unbedingt eure Fragen an Sophia Kleinherne hier in die Kommentare oder bei Instagram. Da wird es in den nächsten Tagen auch noch einen Fragesticker geben, mit Sicherheit. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig doll. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen, auch wenn ich mal wieder alleine am Start war. Bin ich aber ganz ehrlich, war auch mal ganz gut so ein bisschen durchatmen, das Pokalfinale auch irgendwie überhaupt richtig einsortieren zu können. Naja, ich sag Dankeschön fürs Zuhören, folgt dem Podcast, bewertet den Podcast, das hilft dann nämlich auch neuen Suchenden einzuordnen, was sie hier erwartet. Und dann sage ich, mein Name ist Nina, wir hören uns auch in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.